Idee zur Folge.
Gregor.
Gast.
Gregor.
Lektorat und Sprecherin.
Karin. Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher.
Ture.
Röd. Podcast. Röd-Cast. Röd-Cast.
Ein Podcast von und mit Karin.
Und Ture Röttger.
Aus der Sockenpuppenrepublik.
Teil 1. Was das hier ist.
Vor einiger Zeit, erinnerst du dich noch?
Mhm.
Hat uns der gute Gregor von NRW Vision mal angefragt.
Ach, das meinst du?
Ja, ja. Ob wir uns nicht interviewen lassen zu unserem Medienverhalten.
Ja, das hat er getan.
Ja, und das ist, was jetzt kommt, ist dabei halt rausgekommen.
Ja.
Ja. Wollen wir noch kurz was zu NRW Vision sagen?
Das kannst du gerne tun.
Danke. Das klingt sehr natürlich hier alles.
Ja, ich weiß.
Das ist ein Bürgerfunk. Es ist ein Bürgerfunk und Bürgerfernsehsender, über den wir neben einigen anderen Plattformen auch den Podcast veröffentlichen. Also wir veröffentlichen auch auf anderen Plattformen. Aber das Coole an denen ist, dass man Feedback bekommt. Produktives Feedback.
Das stimmt.
Ja, das ist selten heutzutage.
Man kriegt jedes Mal, wenn man was bei denen hochlädt, eine differenzierte, in unserem Fall meistens Lobhudelei. Nein, Lobhudelei ist negativ.
Ja, das meinte ich auch. Produktives Feedback. Wir werden gelobt.
Ja.
Nein, manchmal kriegen wir auch wirklich Kritik.
Teil 2. Vorstellungsrunde.
Danke sehr. Es ist super, weil ihr seid die Ersten, die ich, mit denen ich das Interview führen darf. Genau, dann würde ich euch bitten, dass ihr einfach ganz stumpf euch und euren Podcast einmal vorstellt. So, was tut ihr? Worum geht's bei euch? Wer seid ihr und wie lange seid ihr schon dabei? Die ganzen Klassiker.
Willst du anfangen?
Ja, ich fange an. Also wir sind der Röttcast und gucken zusammen. Also angefangen hat, dass wir eigentlich englischsprachige Sneak Previews gucken wollten in Köln im Kino. Das hat aber, ehe wir soweit waren, dieses Programm schon wieder eingestellt. Also irgendwie haben die freitagsabends halt was gemacht. Und das gab es schon nicht mehr, als wir dann soweit waren und uns entschieden hatten, diesen Podcast zu machen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen einfach so einmal im Monat ins Kino.
Unterm Strich haben wir seitdem, glaube ich, 5-mal das Konzept geändert. Aber eigentlich, wir reden über Filme.
Genau, wir reden am Ende jetzt letztendlich über Filme und sind im Moment auf Videothek umgestiegen, weil ja mit Corona. Man ewig nicht Kino oder wir da nicht wollten.
Und es gibt sie noch, Videotheken.
Und es gibt ja noch ein paar.
Ja.
Und dann ist auch aus einmal im Monat nichts geworden, weil das irgendwie ja immer jeden Monat zwangsweise über was zu sprechen, wo wir dann irgendwie beide denken,
Das ist irgendwie dann auch ein Hobby. Und sobald ein Hobby zum Zwang wird,
haben wir gesagt, das dann nicht. Dann machen wir es lieber gar nicht. Und jetzt da machen wir es halt so in loser Folge und haben auch theoretisch beide die Möglichkeit, ohne einander Themen oder Sachen zu machen.
Also wir haben inzwischen auch, wir haben unser eigenes ursprüngliches Alleinstellungsmerkmal, ich und sie, zerstört, indem wir jetzt regelmäßig Gastcaster haben. Aber es läuft auch.
Ja, und solange es Spaß macht halt. Ja.
Teil 3. Videotheken und Streaming.
Yes, das ist direkt von Anfang an spannend, weil ihr habt Videotheken angesprochen.
Ja.
Ja.
Und es geht ja bei mir ein bisschen in diesem Podcast, in dem Beitrag ja ein bisschen um Mediatheken und lineares Fernsehen quasi und wie sich das gerade verändert. Und jetzt sprecht ihr über Videotheken. Wie kommt es dazu, dass ihr euch entschieden habt, dann zu Videotheken zu greifen, aus Nostalgie, weil es die noch gibt?
Tatsächlich auch ein Stück weit, um die Auswahl einzuschränken.
Und um halt einfach auch so ein bisschen zu sagen, es ist schon schön, wenn es relativ neu ist, weil dann mehr Leute sich dafür interessieren.
Mhm.
Aber halt auch, weil gerade unsere Videothek in Köln halt auch ganz viel altes Zeug hat und Sachen, die man sonst kaum irgendwo kriegt.
Also gleichzeitig einfach einschränken und sie erweitern, also so ein bisschen eine andere Auswahl haben als sie. Es gibt ja viel, immer noch was nicht in den Streamingdienst zu finden ist.
Genau, und ich glaube, da gehst du auf einen ganz spannenden Punkt ein, weil ich glaube, ganz viele Streamingdienste, Mediatheken oder Video-on-Demand-Angebote im Allgemeinen im Internet haben, glaube ich, einfach so eine riesige Auswahl, in der man sich schon überhaupt nicht mehr zurechtfindet. Und da finde ich euren Schritt zur Videothek tatsächlich spannend. Wahrscheinlich ist es dann auch ein persönlicher Bezug dazu.
Ja, also das ist in Köln gibt es halt die Traumathek noch. Das ist die einzige, die ich kenne, die noch da ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch die einzige, die noch da ist. Und da gehe ich, seitdem ich in Köln wohne, hin. Das ist so die zweite Videothek, die ich entdeckt habe. Die erste gibt es schon lange nicht mehr.
Das war halt die da damals um die Ecke zu meiner ersten Wohnung direkt neben der Pizzeria, was grundsätzlich direkt ein sehr gutes Verhältnis zu dieser Videothek aufgebaut hat. Aber seitdem ich weiß, dass die Traumathek existiert, weil die auch ein sehr abgefahrenes Auswahl hat zum Teil, gehe ich eigentlich dahin. Und das hat auch so ein bisschen Eventcharakter. Das war schon immer so, dass man dann halt zu zweit dazu verabredet hat, zur Videothek zu gehen und dann da zusammen drin stöbert, bis man was findet. Das ausdiskutiert ist so viel angenehmeres Rauskram, als wenn man dann da sich durch eine Mediathek klickt.
Ja, das finde ich halt auch vor allem. Man hat halt irgendwie noch die Hülle und da ist es auch, war ja eigentlich auch schon immer so, dass die Originalhüllen dann da stehen und man irgendwie anders was durchliest als diese dösigen, super kurzen, manchmal auch völlig absurden Textchen, die in Mediatheken so rumschwirren und irgendwie, man findet halt, das ist so ähnlich wie in der Bibliothek, man findet halt ganz viel, was irgendwie dazugehört oder nicht dazugehört und einem neue Ideen gibt und das ist halt irgendwie bei vor allem auch bei diesem Algorithmusgedöns von irgendwelchen Mediatheken, am Anfang kriegt man noch ganz viel gezeigt und nach einem halben Jahr, wenn man regelmäßig guckt, findet man ständig das Gleiche. Und da wir ja auch zusammen über den gleichen Account halt mit verschiedenen Sachen, also mit verschiedenen Benutzern gehen, haben wir teilweise Serien, die wir vielleicht beide gucken oder die uns vorgeschlagen werden, zum Beispiel mit unterschiedlichen Bildern. Mhm. Das verfälscht es so ein bisschen. Oder ich finde sogar sehr. Und das ist in der Mediathek, Videothek, oh Gott. In der Videothek ist das halt ganz anders.
In der Offline-Mediathek.
In der Offline. Genau, die Offline-Mediathek.
Das war auch meine erste Assoziation, die ich hatte. Ja. Das ist ganz witzig, weil ich hatte das Thema Videothek, habe ich auch komplett vergessen. Das heißt, ich darf jetzt wahrscheinlich ein bisschen umbauen, aber das finde ich cool, weil das gibt mir neuen Input, an die ich noch gar nicht gedacht hatte.
Ja, die sind auch weg. Also ich glaube, es gibt so ein paar große Mittelstädte, haben dann halt noch so eine, wo dann halt echt die Nerds noch hingehen. Mhm. Und das war's.
Ja.
Und selbst die Kölner ist am Kämpfen. Also einzige Videothek, die übrig geblieben ist, also quasi den ganzen Markt hier, aber die ist am Kämpfen, auch ohne Corona.
Ja, die hatten vorher schon Probleme.
Ja.
Jetzt haben sie noch mehr Probleme.
Ja, ne, es geht wohl irgendwie.
Ja, die haben sich in den letzten Jahren so ein Abo-System aufgebaut, das die wohl bis ziemlich gut rübergebracht hat. Mhm. Aber das Überleben basiert inzwischen auch nicht mehr darauf, dass sie nur Videothek sind, sondern die sind auch Veranstaltungsorte. Das heißt, die zeigen Filme, da gibt es Lesungen und so. Also das ist die.
Und man kann es halt auch mieten. Also man kann auch privat deren Raum mieten mit Beamer und allem. Und da kann man letztendlich, auch, wenn nicht gerade blöd alles ist, Feste feiern, so kleinere, irgendwie, weiß ich nicht, 30 Leute passen da rein.
Ja, doch.
Das klingt einem ziemlich coolen Ort, wenn ich
ehrlich bin. Und die haben halt auch ein kleines Café und verkaufen unglaublich viel Filmmerch. Also so auch so alten Kram, noch uralte Filmposter und so ein Zeugs.
Ja, also nur Videothek geht nicht mehr.
Nee, ich glaube auch nicht. Und die haben halt ganz viele Filme irgendwie auch so im Queer-Bereich und irgendwie, ich weiß nicht. Manchmal fühle ich mich da auch ein bisschen verloren.
Das Angebot ist riesig und unübersichtlich. Es ist wie so ein alter Buchladen.
Es ist ein bisschen wie so ein Antiquariat-Buchladen.
Aber ich glaube, da hat man dann auch das Gefühl, dass man die Diamanten auch selber entdecken kann. Das fühle ich voll und ganz, dass man das
findet. Genau, und das ist halt wirklich ein anderes Suchen, als wenn man, das ist so ein Stöbern.
Das oder es ist also, manchmal fühlt es sich auch ein bisschen an, wie wenn man irgendwie, weil man keine Mediathek mehr sehen kann, doch mal den Fernseher anmacht, analog, und dann so ganz zufällig irgendwie, weiß ich nicht, einen Filmmittwoch in der ARD findet und so ein Filmchen, wo man denkt, huch, das können die noch. Und so ist das da manchmal auch, dass man irgendwie eine Hülle rausnimmt, weil man denkt, mein Gott, sieht die aber scheiße aus. Und dann ist es irgendein cooler Film.
Teil 4. Das normale Fernsehen.
Aber die Analogie finde ich auch spannend, dieses, wenn man im normalen Fernsehen dann doch was findet, weil das sagt ja schon auch, ich finde, das sagt schon eine Menge über, auch zu eurer Einstellung über das normale Fernsehen.
Ja, es ist irgendwie inzwischen auch alles so vollgemüllt mit irgendwie, und wenn es nur Werbung ist, dass man schon bevor der Film startet, hat man irgendwie schon 3 Werbefilmchen gesehen oder irgendwas, aber auch immer nur völlig sinnfrei.
Ich weiß auch gar nicht,
warum. Und für uns nutzlos?
Fernsehen angemacht. Also Fernseher zum Fernsehen angemacht.
Wir hatten es, als wir das Internet geschrottet
haben. Ja, aber das war ja Notfall.
Das war Notfall. Und nee, sonst, ich lande im Moment auch dann eher auf der ARD oder ZDF Mediathek. Ja. Aber das ist halt nochmal so ein Hauch anders.
Inwiefern ist das anders?
Ja, weil die haben halt schon noch ihre selbst produzierten Sachen, logischerweise. Und gerade ARD auch mit One kauft halt auch so ein bisschen kleinere Serien, die zum Beispiel eben nicht zu Netflix oder Amazon kommen. Die haben die noch. Und teilweise halt auch so europäisch produzierte Sachen. Mhm. Irgendwie. Also so Serien und sowas. Was habe ich letztens geguckt? Ich weiß gar nicht mehr, von wer es welchem Land das war, aber irgendwie auch so eine Miniserie eigentlich. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich glaube, inzwischen sind 10 Folgen völlig normal.
Ja.
Weil ich kenne das noch so aus den 90ern und Nullern, da hatten die Sachen dann so 25 Folgen. Aber für hauptsächlich online produziert sind es ja inzwischen eher so 10 oder wenn es mal 12 sind, ist man so, wow. Aber sowas, was war das? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, aber es war ganz nett.
Aber das finde ich spannend, weil das Gefühl haben ganz viele, dass man in sowas wie Netflix oder Amazon Prime komplett verloren ist in dieser Masse, dass die Stufe darunter dann noch die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sind, wo man das Gefühl hat, wahrscheinlich benutze ich das Wort jetzt falsch, aber als wäre das noch irgendwie ein Kurator irgendwie dazwischen geschaltet, der noch ein bisschen auswählt, wo noch geguckt wird, was passt thematisch. Es gibt Thementage, Themenabende. Und dann gibt es halt lineares Fernsehen, wo es aber dann wieder ad absurdum geführt wird, wo man dann diese unangenehme, unpersonalisierte Werbung bekommt, zwischen unpersonalisierten Filmangeboten, die auch noch merkwürdig sind dann. Habt ihr ein Gefühl, dass das mal anders war oder hat man sich umgewöhnt, wenn man jetzt aufs Fernsehen bezogen? War Fernsehen immer schon so mittelmäßig oder haben wir höhere Ansprüche bekommen?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also zum einen ist man schon, wenn man viel Netflix und Amazon guckt, so, dass man keinen Bock mehr hat auf Unterbrechung, die jetzt natürlich bei Öffentlich-Rechtlichen abends nicht mehr sind. Aber weiß ich nicht, RTL oder wie sie alle heißt, also private Sender, da ist es, finde ich, ist es zum einen, die Werbung ist viel schlechter geworden, habe ich den Eindruck. Also irgendwie früher erzählte es manchmal noch eine Geschichte oder so. Oder irgendwie, man dachte auch, das ist ja vielleicht was ganz spannend ist, aber ich weiß nicht, das 50. Deo-Produkt ist nicht mehr spannend. Autos finden wir persönlich absolut unspannend und der Rest, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich gucke super selten und die Unterbrechungen und die Zeitläufe sind viel ganz anders geworden. Man konnte früher mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde einen Film gucken und dann kam die erste Werbung. Jetzt hat man das Gefühl, man hat sich gerade an den Film gewöhnt. Zack, ist schon wieder Werbung, die aber nie reicht, um aufs Klo zu gehen oder sich was zu essen zu holen. Das kenne ich halt auch noch von früher. Man hatte, wenn Werbung kam, Zeit, Dinge zu tun.
Weißt du, was ich noch übler finde?
So nervig sind die.
Ja, so nervig sind die. Werbebanner-Einblendungen, die einen Teil des Bildes verdecken, mitten im Film drin.
Ja, und dann muss man immer noch mal extra wieder klicken, dass sie verschwinden.
Nein, das ist ja, das hast du zum Teil zwischen dem Fernsehen drin.
Echt?
Ja, dass dann so, dass du da so an einer Seite und unten so einen Balken hast.
Ah, und dann, oder was ich auch, das gab es früher, das gibt es bestimmt jetzt auch im anderen Fernsehen, aber früher gab es das bei den komischen Pseudonachrichtensendern wie NTV und so. Dann lief da irgendwie eine Doku oder so. Und dann machte plötzlich das Bild, wurde kleiner und dann war am Rand und unten irgendwelche Aktien-Dinger und irgendwelche, entweder,
ja, das machen
wenn wir. Es Kurznachrichten waren, die etwas Aktuelles behandelten, war das ja noch so okay. Aber manchmal liefen unten drunter dann noch irgendwelche Kurztexte, also so übrigens bla bla, und dann war das auch was Wissenswertes, aber völlig anderes Thema.
Ja, das finde ich schon okay. Oh. Das macht Phoenix und so ja auch. Aber wenn man das so mitten im Spielfilm macht und dann so plopp, das Bild plötzlich so um ein Drittel kleiner ist, weil dann so eine Werbebanner-Dings, also sie beschneiden es ja nicht, aber
also sie zoomen es raus, also sie machen es kleiner und machen am Rand Werbung dran. Das habe ich noch nicht erlebt.
Das ist, ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel das in Deutschland ist, aber ich habe es schon mal gesehen. Aber im ausländischen TV ist das sehr ekelhaft üblich.
Ich glaube, hier geht das nicht wegen der
ja, was sie hier manchmal machen, sind die Programmanzeigen dann.
Ja, aber das ist halt keine...
Ja, aber es ist dasselbe blöde Ding.
Es nervt, ja.
Ja, wollt ihr nur mal gesagt haben, ne?
Mhm. Und das ist halt nicht mehr... Ja, und Öffentlich-Rechtliches wird immer, also außer so Ausnahmesachen, finde ich, immer schwacher. Also die Storys nutschen sich furchtbar aus. Es ist irgendwie alles so viel wohlgefallen, dass es möglichst vielen Leuten irgendwie passt und gefällt.
Als müssten sie sich um Quoten kümmern.
Als müssten sie sich um Quoten kümmern, ja. ja, das nervt irgendwie. Und das ist immer, dass man es halt dann auch fertig gucken muss. Das ist, glaube ich, wirklich Gewohnheit.
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung tatsächlich. Wir hatten ja früher nichts anderes, wir hatten ja keinen Vergleich.
Ja, man hatte mal, wenn man glücklich war, hatte man irgendwie so seine drei Lieblingsfilme auf VHS für uns ja noch. Ich habe irgendwie mit, keine Ahnung, mit 12 haben wir irgendwie 3 Monate lang Dirty Dancing von vorne bis hinten. Also wir haben es auf VHS gehabt, wir haben es nachmittags angemacht. Es lief 2 bis 3 Mal durch, bis wir ins Bett gegangen sind. Egal wo es stoppte, haben wir es am nächsten Nachmittag wieder angeschmissen. Und so haben wir 3 Monate lang diesen Film durchgeguckt, weil das so ziemlich der einzige war, den wir hatten. Wenn halt im Fernsehen nur, was lief denn? Aber irgendwie absurdes Zeug lief. Irgendwelche Serien für alte Leute oder, keine Ahnung, Service-Fernsehen.
Teil 5. Nervige neue Streaming-Welt.
Und heute kann man irgendwie 30.000 Sachen gleichzeitig gucken. Man weiß gar nicht mehr, wo man wann welche Serie gucken soll. Oder.
Und ständig erzählt einem jemand, was man noch alles gucken muss. Ja. Und das ist anstrengend.
Ja, auch das
also ist anstrengend. Also das wird dann langsam so das Gefühl von Arbeit und Müssen.
Ja, und wie, du hast das noch nicht geguckt? Ja. Das gibt's doch bei.
Und dann werden es ja auch immer mehr. Ja. Was übrigens auch dazu, ich habe letztens eine schöne Statistik gesehen, dass die illegalen Downloads gingen gerade wieder ganz massiv nach oben. Was wohl so damit zusammenhängt, dass es immer mehr Streamingdienste werden und alles mehr für sich verteilt hat und man das alles gar nicht abschließen will, aber man das alles sehen möchte.
Das fühle ich tatsächlich. Kann mich ja jetzt outen. Ich bin Riesenfan von einem Anime, den gibt es, Attack on Titan. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand interessiert.
Riesige Menschen rennen auf Mauern von normalgroßen Menschen zu.
So ähnlich, ja. Genau. Und da gibt es 4 Staffeln und das war so damals ein Geheimtipp irgendwie bei uns. Und die erste Staffel gab es in Untiefen des Internets. Und dann wollte ich mir die 2. Staffel kaufen, das ging aber nicht, weil die kam dann 4 Jahre nicht raus in Deutschland. Dann habe ich die auch irgendwie im Internet geguckt. Und dann habe ich jetzt irgendwann mal versucht, die 3. und 4. Staffel gibt es dann auch immer. Und es gibt alle Staffeln auf einem anderen Streamingdienst. Den einen gibt es bei Crunchyroll, die erste Staffel gibt es bei Netflix. Die erste und zweite Staffel gibt es, glaube ich, bei Amazon Prime. Die 3. gibt es, glaube ich, auf Deutsch nur als Blu-ray und DVD. Aber die Blu-ray kriegst du nicht. Und eine DVD bestelle ich mir doch nicht. So komisch bin ich, ich mich dann auch gerade nicht. Also es ist so wirr. Und da muss ich dann auch wieder schmunzeln. Das verstehe ich gut mit den Zahlen.
Ja, ja, oder dann fängt man irgendwie eine Serie, weil man gerade irgendwie Leerlauf hat, fängt man eine neue Serie an. Ist auch egal, ob Amazon oder, na, haben wir jetzt nur, wir haben nur Amazon und Netflix selber. Und dann kommt, weil, weiß ich nicht, jetzt war es Corona. Ich glaube, mir sind quasi 3 Serien, die ich total super fand, die erste Staffel. Die wurden abgesetzt, weil es Netflix zu kompliziert war, unter Corona-Bedingungen, diese Serien. Also weil halt auch dann, ja, es gibt eine stabile kleine Fanbase, aber das reicht denen halt nicht, um das alles den Aufwand zu betreiben für irgendwas, wo ich dann, glaube ich, auch zu nischig drauf bin, dass da so Sachen. Das war ja im Fernsehen schon immer frustrierend, gerade so Ami-Serien, die man gut fand, die aber halt dem Ami-Zeitgeist vielleicht nicht so ganz entsprachen. Die wurden dann irgendwie so ratzfatz, jetzt plötzlich so, halbe Staffel ist schon gedreht, ihr müsst jetzt zum Ende kommen, weil XY finden viel mehr Leute toll und es ist viel netter für alle. Deswegen dürfen die noch eine Staffel, die schon vor 3 Staffeln kacke war, irgendwie auch noch spielen. Oder machen, wie auch immer. Und das ist bei Netflix jetzt auch. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, bei Funk, glaube ich, dass Netflix sowieso ganz oft nur 2 Staffeln macht, weil sie mehr nicht finanziert kriegen. Und das finde ich dann auch super frustrierend, gerade bei so Serien, die irgendwie ganz viel auf Charakterentwicklung Wert legen. Das ist dann halt wieder schöner bei irgendwie so Serien, die bei Öffentlich-Rechtlichen laufen, weil die so ein bisschen mehr, manchmal zumindest, also manche 3. Programme irgendwie gucken. Da gibt es ein paar, die das spannend finden und das ist irgendwie ein gesellschaftlich wichtiges Thema, wo vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Zeit auch noch vielleicht Zuschauer dazukommen. Und dann habe ich oft das Gefühl, da gibt es wenigstens noch eine Chance, dass es ein bisschen länger geht. Ja, oder man hat, das fiel mir gerade noch ein, dann gibt es ja noch die ganzen Privatsender-Mediathek-Sachen, die auch das, was frei ist, ist noch schlimmer unterbrochen von Werbung als das lineare Fernsehen. Weil dann ist so mitten im Satz, da sagt irgendwer was, es wird gerade interessant und dann kommen so 1,5 Werbespots und noch viel schlechter, weil sie ja kürzer sein müssen. irgendwie, zumindest finden die das. Und dann bin ich auch schon wieder bedient und habe schon ganz viele Serien einfach nicht weitergeguckt, weil ich keine Lust hatte, alle gefühlte 30 Sekunden wieder unterbrochen zu werden. Dann nehme ich doch lieber ein Buch.
Das kann ich auch gut verstehen.
Ich habe noch was Negatives über Streamingdienste und was Positives.
Gerne beides. Ja,
genau. Das Negative, was mich wirklich nervt, ist, ich traue den Servern von denen nicht. Also nicht den Servern, sondern einfach das. Man weiß ja nie, wie lange es online ist. Das heißt, man weiß auch nie, wie lange so ein Streamingdienst existiert. Das heißt, ich könnte mir theoretisch die Serie auf den Streamingdienst kaufen, sagen wir mal Amazon Prime. Okay, die wird es wahrscheinlich noch ein bisschen geben, aber trotzdem. Aber das ist ja dann nur bei denen auf den Servern. Mir gehört es ja nicht wirklich. Und wenn die eines Tages mal weg sind, ist das auch für mich weg. Deswegen mag ich es gerne auf Datenträgern haben. Wenn ich es so kaufen könnte, ich es einfach runterladen könnte, wäre das auch super für mich. Aber es kommt oft außerhalb dieser Infrastruktur gar nicht mehr raus. Es gibt ein paar Serien, die finde ich super und die kann ich mir nicht holen. Kann ich da halt nur da gucken, was irgendwie auch in Ordnung ist, aber irgendwie auch doof. Das stört meine Sammelleidenschaft und auch mein Gefühl vom Besitz. Aber vieles andererseits gibt es ja auch gar nicht sonst ohne die Streamingdienste. Also ich glaube schon, dass dadurch im positiven Sinne auch eine Vielfalt da ist, die es früher in der Form nicht gab an Auswahl. Also auch qualitativ, auch in allen Abstufungen von richtig großartig bis ziemlich beschissen. Man muss es bloß finden. Also ich mag es. Also ich mag es, dass es da ist. Ich mag, dass es schnell zugreifbar ist. Ich mag es auch gerne anders zu machen. Aber als zusätzliche Option zu dem, was ich sonst so mache, finde ich es großartig, dass es Streamingdienste gibt.
Teil 6. Das gute alte Fernsehen.
Aber bei uns hat es tatsächlich fast komplett das analoge Fernsehen und das lineare Fernsehen abgelöst, weil wir ganz selten es auch einfach schaffen. Also unser Tages- und sonstiger Rhythmus, es passt irgendwie nicht dazu, dass man pünktlich um 7:45 und das hat mich früher schon gestört. Ich habe schon als Jugendliche ganz viele Serien und sowas nicht geguckt, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Dann fiel mir irgendwie 5 Minuten vor Ende der Folge ein, schon wieder vergessen. Und nach 3 Wochen ist es nicht mehr spannend.
Ich habe in der Schule meine Freizeitgestaltung und Star Trek aufgebaut. Das lief nachmittags um 3 und davor verabrede ich mich.
Ja, und das, danach. Ja, eine Zeit lang habe ich das auch. Ja. Oder bei ganz wichtigen Dingen. Aber so Sachen, die man irgendwie so zufällig findet, ne, so, dann ist das eine Weile gut. Oder dann fand ich es ganz schlimm früher, wenn sich Sendeplätze verschoben haben. Ich habe mal, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, 17. Da hat irgendeine Serie, die lief erst um 8:45. Fand ich super, weil dann konnte man danach direkt ins Bett gehen, alles super. Und dann haben sie sie auf 9:45 verschoben und dann wusste ich immer schon, dann sitzt du am nächsten Morgen so in der Schule, stirbst fast nur, weil du eine Serie gucken willst, dann habe ich sie oft aufgegeben, weil das für mich irgendwie, das war dann doch nicht, der Nutzen war nicht so groß, um dafür einen ganzen Tag irgendwie schlecht drauf zu sein. Da war dann eine Stunde irgendwie nicht spaßig genug.
Aber ja, das ist witzig, weil genau das Problem mit der, dass sich ein Sendeplatz verschoben hat für eine Serie, ich weiß es, ich glaube, das war sogar irgendeine Peinlichkeit wie OC California oder sowas. Die lief dann nicht mehr um irgendwie 21.30 Uhr, was für mich kein Problem war, weil es war vor 10. Mama hat gesagt, na gut. Aber dann lief die um 22.15 Uhr. Das war dann schon ein Problem, weil das war ja ganz offensichtlich nach meiner Bettgehzeit mäßig. Und da habe ich dann auch Ärger bekommen.
Bei mir war es damals Grey's Anatomy. Das habe ich wirklich lange geguckt. Und dann haben sie es irgendwann für irgendeine andere, und zwar irgend sowas, wo ich dachte, warum gibt es das überhaupt, auf 9:50 auch verschoben. Und dann erst um 10:50 irgendwie ins Bett zu kommen, dafür... Das hat dann auch wirklich mal nicht geklappt, weil ich vielleicht oder was anderes gemacht habe. Und dann ist man irgendwie raus. Und das ist jetzt passiert es mir aber andersrum, dass ich manchmal, weil ich dann so Binge-Watching mache, gar nicht mehr richtig reinkomme, weil ich noch was anderes nebenbei mache. Und dann stelle ich vor allem, als ich noch bei Netflix das automatisch Weiterlaufen nicht ausgestellt hatte, dann habe ich plötzlich gemerkt, oh, du bist schon in Folge 15. Eben war doch noch Folge 3. Was ist passiert? Und dann war das auch irgendwie, dann habe ich auch zwischendurch gedacht, das kann es ja auch nicht sein, wenn ich so einen ganzen Tag Samstag mit einer Serie, die ich sowieso nicht gucke, weil ich nebenbei Computerspiele verbracht habe. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, halt, wie man dieses Direktabspielen ausmacht. Und dann ging es ein bisschen besser. Und Netflix fragt ja inzwischen auch, ob man überhaupt noch guckt. Irgendwann nach 2 Stunden oder so. Als ich es erst mal gesehen habe, dachte ich auch so, oh, du solltest mal wieder was anderes machen.
Das ist ja auch bezeichnend, wenn dich der Filmanbieter, Streaminganbieter fragt, ja. Bist du noch da? Ist alles in Ordnung bei dir? Hast du Puls? Wie ist es?
Genau so ungefähr.
Ich muss einmal ganz kurz einhaken, weil ich fand das gerade ganz spannend. Bei mir ganz groß steht auch immer, wenn man über lineares Fernsehen spricht, der Moment Lagerfeuer-Momente, dieses, wo gerade eine ältere Generation, eine sehr viel ältere Generation darüber spricht, weiß nicht. Damals haben wir zusammen Tatort, Wetten, das, und dann wurde darüber gesprochen. Ja. Und das war witzig, weil du, Ture, gerade gesagt hattest, dass du deine Jugend um Star Trek-Termine drumherum gebaut hast, quasi, wann das läuft. Und das klingt ja auch ein bisschen dazu, dieses, das ist quasi, dann den Moment zu haben, in dem im linearen Fernsehen time-gated etwas passiert. Das ist ja was ein ganz zentraler Punkt ist auch von meinem Beitrag. Weil ich glaube, das gibt es jetzt nur noch irgendwie für eine jüngere Generation mit The Masked Singer oder Jeremy's Next Topmodel oder sowas. Das haben jetzt so Reality-Serien ab ausgetauscht.
Das stimmt.
Irgendwie. Hast du eine Nostalgie für dieses damals um so und so viel Uhr vorm Fernseher sitzen und Star Trek gucken?
Dafür selbst nicht, nein. Nein, das vermisse ich nicht. Was ich aber vermisse, ist tatsächlich das Lagerfeuer-Moment am nächsten Tag. Also dass man auf das Schulhofgespräch dann, weil ich war ja garantiert, dass jeder dieselbe Folge geguckt hat, weil wir das war halt so diese kleine Nerd-Truppe, die wir da waren damals, 2-3 Personen. Und dann haben wir halt drüber geredet. Das war klar. Und genau wie du das jetzt meintest, es ist halt nicht mehr so, weil niemand mehr sicherstellt, dass man dieselbe Folge guckt und zur selben Zeit. Also dieses.
Und wir haben ja sogar schon Sachen, wir regen uns immer furchtbar auf, wenn die Streamingdienste pro Woche eine Folge.
Ja, das mache ich nicht mit. Ich warte, bis es fertig ist.
Rausbringen damit. Und wir warten so zumindest bis kurz vor Ende in der Regel, ehe wir anfangen, damit man so irgendwie dann guckt, wann man will. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ist es Trotz? So nach dem Motto, wir bezahlen doch jetzt dafür, dass immer alles verfügbar ist und jetzt bringen die irgendwelche Folgen immer nur einmal die Woche raus.
Ich will es dann auch in meinem Rhythmus sehen. Also das ist ja der große Vorteil von nicht linear, dass es nicht linear ist. Ah. Und dann so eine Linearität da irgendwie reinzuzwingen, das ist auch irgendwie wieder albern.
Ja, ich habe das Problem nicht ganz so, weil das meiste, was so kommt, ich nicht spannend finde oder nicht spannend genug finde. Oder wo dann die erste und zweite oder vielleicht sogar 5 Staffeln, ich glaube bei Riverdale war das so, ehe ich das irgendwie registriert habe, waren schon 4 Staffeln draußen. Dann kam irgendwie, oder 3 Staffeln, dann kam die nächste irgendwie getaktet, aber dann habe ich auf dem Weg dahin das Interesse verloren, weil es mir irgendwie zu absurd wurde. Und dann war es nicht mehr so tragisch, dass das irgendwie nur so komisch manchmal. Und dann hatten die ja auch noch Pausen dazwischen. Also irgendwie hatten die Schwierigkeiten, was fertigzustellen und dann kam plötzlich mal 3 Wochen gar nichts. Das hatte ich nur mitgekriegt, weil es irgendwo anders thematisiert wurde, im Zweifelsfall bei YouTube, bei irgendjemandem, der das immer guckt und sagte, ja, ich kann keine Folge machen, weil es kommt keine Folge. So, auch blöd, wenn man irgendwie sein Geld damit verdient, dass andere etwas regelmäßig veröffentlichen und dann passiert das nicht. Blöd. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so richtig fehlen tut es mir nicht.
Ja, ne? Ja, auch nicht.
So getimed irgendwo, weil es auch irgendwie, ich glaube, auch nicht mehr so wichtig ist.
Nee, ich glaube, das ist auch.
Also so Serien oder Filme oder irgendwas gucken, ist für uns persönlich nicht mehr so wichtig, dass man da irgendwie direkt auf dem Laufenden bleibt oder dass das Hauptthema ist, wo man sich mit Freunden unterhält. Das hatte ich den Eindruck, so in Schule ist das noch was anderes.
Wir machen einen Filmpodcast.
Aber nicht über Neuerscheinungen das oder stimmt, so. Ja. Also wir müssen nicht hektisch werden oder...
Wir brauchen uns nicht hypen lassen.
Nein.
Nein.
Teil 7. Schlussgelaber.
Ja, ihr habt tatsächlich schon alle Fragen perfekt beantwortet. Ich hatte hier noch ein paar weiterführende Fragen, die habt ihr alle on the fly beantwortet schon.
Sehr genau, gut. Wunderbar.
Ja, perfekt. Das war ein Traum für mich.
Cool, ein
Traum. Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, es hat uns Spaß gemacht.
Ja.
Verabschiedung? Verabschiedung.
Ja, gerne. Ich überlege auch gerade noch. Einmal, gib mir noch eine Minute, in der ich ganz hart überlege, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, worüber ich mich tot ärgere, wenn ich später die Töne mir sichte. Überfliege mein kluges Word-Doc.
Ja, weil wir sind auch, glaube ich, wenn irgendwas ganz Wichtiges fehlt, auch auf jeden Fall nochmal zu erreichen.
Ich glaube, dann bringt mein Chef mich um. Deswegen glaube ich nicht, dass noch Fragen nachkommen. Okay. Aber ihr habt schon, also ich hab alles. Ich bin sehr glücklich damit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war gut. Das war sehr gut.
Schön.
Schön.
Das Ja, wir hatten auch Spaß.
Ja.
Super. Okay. Ja. Dann danke sehr.
Ja, wir dann.
Und auf Wiederhören.
Oh, ja. Auf Wiederhören.
Und noch viel Erfolg und schönen Abend noch.
Danke sehr. Euch auch.
Ciao.
Tschüss.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja,
könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns, auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rod. Podcast.
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 Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild.
A link to the Freesound-Account.
A link to the Freesound-Account von Klangbild ist in der
Show Notes.